Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich war für Feinkost Käfer auf der ganzen Welt unterwegs. Angefangen von Formel 1 mit Michael Schumacher bis hin zum König von Bahrain.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute ein echtes Unikat. Er steht für mich für Brauchtum, Essen und Lastwagen. Servus Sepp, schön, dass du da bist.
Harald, grüß dich.
Heute sehe ich dich ja mal ohne deine Maske, denn in der Regel läuft er bei den Alpmünthaler Bergdeifern als Krampus rum, also mit einer so richtigen Teufelsmaske.
Ja genau, ich habe mir als Ziel gesetzt, bei uns in der Oberpfalz, bei uns in der Gegend in Dietfurt, das Brauchtum wieder ins Leben zurückzuholen und alte Bräuche, Traditionen wieder ins Leben zu erwecken oder daran zu erinnern, was einmal war.
Ja, aber eigentlich kommt ja dieses Brauchtum nicht aus unserer Gegend.
Also in der Altmühltal, wir haben jetzt da ein wenig nachgelesen und nachgeforscht, es gibt schon gewisse Sachen, die es bei uns in Altmühltal gibt.
Du hast ja gerade das Altmühltal angesprochen, da kommst ja du her aus der, ich sage jetzt mal, Dietfurter Ecke. Woher stammst du eigentlich?
Ich komme aus einem kleinen Dorf zwischen Dietfurt und Hemau, das gehört noch zum Landkreis Neumarkt und heißt Gundelshofen.
Wir sind ja dann beides Dorfkinder und am Land aufgewachsen. Wie bist denn du aufgewachsen? Also gleich alt sind wir nicht, ich glaube 67 bist du geboren, hast du gesagt.
Ich bin Baujahr 67, ich bin geboren in Beilngries, weil woanders hat es damals kein Krankenhaus gegeben. Dietfurt wäre noch gewesen, aber wir haben uns, oder meine Mutter hat sich entschieden, damals nach Beilngries zu gehen, weil es schon die größere, in Anführungszeichen, Stadt war.
Und aufgewachsen dann in Gundelsdorf, na wie?
Gundelshofen.
Ah, in Gundelshofen.
Also wir waren ganz normale Leute, sind es immer noch. Und mein Vater ist in die Arbeit gegangen, meine Mutter ist daheim gewesen bei uns Kindern, weil es halt so war. Uns hat eigentlich an nichts gefehlt. Ich habe nur eine Schwester, eine kleinere, die ist 4 Jahre jünger als ich.
Also ganz klassisch, Mama Hausfrau und der Vater hat was gearbeitet?
Der war Lkw-Fahrer.
Lkw-Fahren tust du ja auch, aber liebe Zuhörer, ich nehme es gleich vorweg, der Mann hat ein Leben wie eine Formel-1-Strecke, voller Kurven von links nach rechts. Und Formel 1 ist ein gutes Stichwort, da kommen wir aber später drauf. Du bist ja normal in die Schule gegangen, Gymnasium war ja kein Thema für dich zu deiner Zeit.
Ich bin in die normale Grundschule gegangen, aber Hausaufgaben oder Lernen war für mich eigentlich immer so, braucht man nicht. Ich war eigentlich lieber daheim, nach der Schule Hausaufgaben machen, habe ich verschoben auf abends, weil ich ja Nachmittag gemessen habe oder nach Hause gemessen habe zu den Bauern oder zum Nachbarn, der hat mich braucht zum Bulldog fahren, zum Kartoffel raus, da, alles Mögliche. Also Hauptsache, ich habe das Zeug nicht machen müssen von der Schule.
Also kein Gymnasium?
Ja, also die Noten wären angeblich da gewesen und dann war ja auch ein Test. Bei uns war das damals, wenn ich noch jung war, in der 5. Klasse hast du dann also einen Test machen müssen, damit du ins Gymnasium oder in die höheren Schulen gehen hast können. Und der Lehrer hat meine Mutter darauf angehalten, ich hätte das Zeug dazu, dass ich da mitgehe oder hingehe. Aber an dem Tag, wo der Test war, habe ich keinen Bock gehabt und oder wollte überhaupt nicht. Und ich habe schon was reingeschrieben, aber es war das Verkehrte.
Also ein Sturschädel warst du ja schon immer, gell?
Naja, ich habe eigentlich schon aber gewusst, was ich mache. Und was ich nicht mache.
Was war denn dein Berufswunsch?
Irgendwas mit Eisen. Schlosser, Mechaniker.
Naja, dafür passt ja der Hauptschulabschluss wie die Faust aufs Auge.
Ja, da ist mir dann was dazwischen gekommen. In der 7. Klasse waren wir beim Zelten in die großen Ferien. Und da haben wir erkältet und aus der Erkältung ist eine ziemlich schwere Augenkrankheit geworden. Verkehrt behandelt worden, wo man aber nicht mehr gewusst hat oder nicht nachvollziehen hat können, welcher Arzt das war. Und habe dann die letzten 2 Jahre eigentlich in der Schule nichts mehr gesehen. Ich habe eine ziemlich scheiß Kindheit hinter mir. Ich war meistens allein, weil ich ja nichts gesehen habe. Schule habe ich dann keinen Abschluss gehabt. Durch Nichtsehen.
Wie nichts sehen?
Meine Linsen waren damals so trüb, durch die Entzündungen, wo der Doktor nicht weggebracht hat, dass er nach 7 Wochen die großen Ferien hat er gesagt, in der Zeit bringt er die Augen, also die trüben Augen weg, die Entzündung. Aber bis dorthin waren dann die Augen so trüb. Ich habe in der Schule vorne in der ersten Bank gesessen und habe nicht an die Tafel vorgesehen.
Ja, und konnte man das nicht irgendwie mit Medikamenten heilen? Was war die Diagnose? Habe ich noch nie gehört.
Erstens, der Doktor, der war in Kelheim und der hat dann bis zum Schluss gesagt, weiß ich, bei heim, da war ich dabei gesessen, da hat er zu meiner Mutter gesagt, geht's hin, was willst du, der Bub ist blind, ich kann ihm nicht mehr helfen.
Und du hast das alles mitgehört?
Ja, ja, ich bin dabei gesessen. Wir haben dreimal in der Woche nach Kelheim gefahren und weil er ja gesagt hat, mit Tropfen und alles Mögliche bringt er das Zeug weg. Und dann zum Schluss, musst du dir vorstellen, wenn es dann durch ein Tempo hat, mehrere Lagen. Wenn du eins aufs Blattl wegzupfst und schaust da durch, so viel habe ich noch gesehen. Ich habe ungefähr noch gesehen, wie wenn es hell und finster war. Und
ja, aber wie bist du dann in die Schule gekommen?
Mit dem Bus. Oder zum Schluss habe ich dann Mutter gefahren. Ich habe alle 2-3 Wochen eine neue Brille gebraucht, weil die haben mir das nicht geglaubt. Ich habe es nicht mehr gesehen. Und erst in Regensburg mit Spritzen und Operationen haben die meine Augen wieder hingebracht, dass ich wieder was sehe.
Ja, das ist ja dann verständlich, dass man keinen Hauptschulabschluss machen kann, weil wenn man nicht sieht, kann man nichts schreiben.
Natürlich hätte ich das später nachholen können, aber Lernen war noch nie mehr so mein Ding, dass ich mich nur mal Bock gehabt habe, also habe ich dann draus gemacht, was ich machen habe können. Durch das, dass ich ja Eisen oder mit Metall arbeiten wollte, haben mir die Ärzte abgeraten, durch Verblitzen mit dem Schweißgerät oder mit Metallspäne oder ich weiß nicht, was sie alles verzählt haben, dass ich das bisschen Augenlicht, wo ich damals noch gehabt habe, noch ganz kaputt mache. Und dann habe ich mich entschieden, Lebensmittelbranche im Metzger zu lernen.
Also das Augenlicht wurde dann wieder besser?
Nach langer Zeit, ich bin jetzt wieder ziemlich gut beieinander, also ich sehe jetzt wieder 100% mit der Brille. Ich muss halt nur immer zur Kontrolle und das werde ich auch weitermachen. Auch von mir aus, ich merke, da stimmt was nicht. Also Augenlicht ist für mich das Wichtigste, was es überhaupt gibt.
Die Angst schwingt immer mit, oder?
Die habe ich immer dabei. Immer. Egal, was wir machen, ich habe sofort meine Augen weg. Also das ist so im Unterbewusst meine Augen.
Aber die Brille hast du nicht immer dabei?
Mittlerweile bin ich vor 5 Jahren bin ich operiert worden am grauen Star, links und rechts an den Augen. Und ich habe mir jetzt da meine Linsen so einstellen lassen, dass ich in der Nähe keine Brille brauche, für die Ferne brauche ich.
2 Jahre lang hat das gedauert?
2 Jahre habe ich die direkt umeinander gezogen, also weil ich eigentlich bloß noch hell oder dunkel gesehen habe.
Dann ging es von heute auf morgen. Wann hast du dann gemerkt, hey, ich glaube, jetzt hilft die Behandlung was?
Da bin ich dann operiert worden in Regensburg. Gut, schlechter hat es eigentlich nicht mehr sein Kind. Da war ich damals 13 Jahre alt. Das musst du dir mal vorstellen. Das war krass. Und ich habe eigentlich nicht mehr gewusst, weil mir war es eigentlich wurscht. Schlechter hat es nicht mehr wie ein Kind. Und dann haben sie mich operiert und dann habe ich gesehen, dass das erste Mal wieder, dass ich Buchstaben gesehen habe. In der Ferne. Also was heißt in der Ferne? 2 Meter vor mir wieder was lesen Kind habe. Das war wie neu geboren so ungefähr für mich.
Entschuldigung jetzt, wenn ich nachfrage, aber ich stelle mir das total krass vor. Mit 13 verändert man sich ja jährlich. Und plötzlich sehe ich wieder, die Leute schauen doch alle ganz anders aus.
Ich habe es erkannt. Ich bin ja, also ich bin ja mit den Freunden, bin ja nicht mehr viel vorgegangen oder gar nicht mehr. Die Freunde haben nicht mehr gekommen zu mir. Ich war immer daheim. Das hört sich zwar jetzt blöd an, wenn ich das mit 57 Jahren sage, aber mein bester Freund war meine Mutter. Weil der immer da war, der hat mir geholfen, der hat gewusst, was ich brauche, wo ich hin soll. Und das war sonst niemand. Der Vater war jetzt in der Arbeit gewesen. Meine Mutter und meine Schwester waren damals da, weil sie gewusst haben, wenn was ist, was los ist mit mir.
Ja, das kann ich verstehen. Und dann sieht man wieder, wie kommt man dann auf die Idee, vom Eisen zur Wurst zu gehen?
Es war ein langer Weg. Es war so viel. Varianten hat es da bei uns nicht gegeben. Entweder als Schlosser auf Dietfurt runter oder was war dann noch? Metzger. Dann hat es geheißen, ja, mach Metzger, weil da hast du immer Wurst, da hast du immer was zum Essen. Aber im Hintergrund war halt immer, Hauptsache passiert die Augen nichts.
Hat dir denn der Beruf des Metzgers gefallen?
Ja, es war ein schöner Beruf. Es hat ein paar Situationen gegeben, wo man denkt, oh, das bringe ich nicht zusammen. Aber das lernt man dann mit der Zeit. Das, zum Beispiel das Betäuben und dann das Schlachten für die Tiere mit jungen Kälberler. Also jungen Kälbern habe ich immer noch ein Problem.
Also ich könnte den Job nicht machen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde jeden Tag heulen. Ich würde jeden Tag weinen.
Also ich weiß, damals das erste Mal, weil ich da ein Kalb schlachten habe müssen, da bin ich abends heimgekommen, da habe ich bloß geblickt. Da habe ich die ganze Nacht habe ich da gewarnt. Da war ich fix und fertig und das habe ich auch nie gern gemacht, ein junges Kalb abschlachten.
Aber der Beruf hat dir gefallen?
Der Beruf hat mir dann gefallen, ja.
Dann verstehe ich nicht was, weil die Grundthematik ist ja, das Töten von einem Tier.
Ja, man kann ja töten und töten. Aber der Metzger, der macht das als Beruf. Die Menschen brauchen was zum Essen. Und das ist Einstellungssache. Also du lernst das eigentlich schon dann, dass das Schlachten für die Tiere, das ist der Beruf. Du magst das, weißt du, das magst. Aber ich bin da nie drüber weggekommen mit den Kälbern. Da habe ich immer ein Problem gehabt. Schafe, Hasen, Ziegen, das war alles kein Problem. Bloß mit den jungen Kälbern da, mit den großen Augen, wenn die die angeschaut haben und haust denen dann Schusserbratzer ins Hirn rein, habe ich auch ein Problem gehabt. Auch heute noch, muss ich ganz ehrlich sein.
Aber die Hasen schauen doch auch ganz nett.
In Anfang, es war eine Umstellung, ganz ehrlich, Harald. Das war eine Riesenumstellung für mich.
Aber du hast es durchgezogen.
Ja, ja, und ich mache das auch heute noch. Ich bin da später dann auch vorgegangen. Ich war auf Schlachthöfen und habe auch Kurt ausgebeint. Wo? Und in Österreich drunter war.
Ach, du bist nicht in der Heimat geblieben, du bist nach der Lehre. Warum geht man nach Österreich?
Weil ich da auf Geld verdient habe. Da habe ich damals, das war 1986, da hat man richtig Geld verdient. Da war man ein junger Kerl, da war man im Saft, da war man Kraft gehabt. Und ich war dann damals, das hört sich zwar blöd an, ich habe wieder was gesehen. Für mich war die Welt nicht groß genug.
Was verdient man da mehr im Vergleich zu einer deutschen Metzgerei?
Damals?
Ja.
Dreimal so viel, viermal so viel.
Also das heißt, du bist nach Österreich runter, unter der Woche gearbeitet und am Wochenende immer nach Hause gefahren.
Ja. Freitagmittag war spätestens Schluss. Montagmorgens in 2 Uhr haben wir dann meistens wieder angefangen.
Wie viele Jahre hast du das dann durchgezogen?
1,5 Jahre bin ich da gefahren.
Und dann?
Dann habe ich gesagt, das mache ich das nicht mehr machen, weil es ja trotzdem ein Knochenjob war. Dann habe ich mir entschieden, eigentlich möchte ich das nur lernen, was aus dem Fleisch passiert, und habe angefangen eine Kochlehre.
Was ja eigentlich prinzipiell nicht schlecht ist.
Gut, mir hat das schon immer gefallen mit Fleisch und alles. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das trotzdem nur lernen.
Du bist ein Fleischesser, gell?
Ja, klar.
Und du kannst auch die Tiere, die du tötest, essen?
Ja.
Das könnte ich nicht. Also es ist hart und ich weiß, manche Zuhörer werden jetzt sagen, ja, 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 dann soll er Vegetarier werden. Ich denke wirklich drüber nach.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Für mich war das noch nie eine Einstellung, dass ich Vegetarier wäre oder was. Für mich war das immer normal, durch das, dass ich im Dorf draus aufgewachsen bin. Ich habe das vor den Nachbarn gesehen, die haben Schweine geschlacht daheim damals, das gibt es ja auch nicht mehr. Für uns war das... Für uns Kinder war das normal.
Achtest du auf deinen Fleischkonsum, denn du kennst ja die kleine Metzgerei und die großen Schlachthöfe.
Also ich passe schon auf, was ich kaufe, wo ich es kaufe und auch beim Ernähren passe ich auch auf.
Und wenn wir jetzt beim Ernähren sind, dann lernt man Koch.
Ich habe mir gedacht, ich würde es von Grund auf nur mal wissen, nicht bloß ein Stück Fleisch in der Hand, sondern was man damit machen kann. Und da habe ich dann eine Lehre angefangen in Beilngries. Habe aber vor der Lehre zu Musikspielen angefangen.
Das habe ich gehört. Ihr wart ja überall unterwegs. Also ihr habt Hochzeiten gemacht, ihr habt Feste gemacht.
Wir waren ab Mai, wenn die ersten Frühlingsfeste losgegangen sind. Natürlich den ganzen Winter durch haben wir geprobt. Wir haben alles gespielt, Tanzmusik, wir haben alles gemacht.
Hattest du nicht die Überlegung, den Job an den Nagel zu hängen und nur noch Musik zu machen?
Natürlich, es hat riesen Spaß gemacht. Aber für mich war das eigentlich nie eine Frage, mich nur durch Musik über Wasser zu halten oder daraus was zu machen. Ich habe das gerne gemacht und als Hobby mit meinen Freunden und mit der Kapelle, das war ein Verein. Oder, ja, wir waren einfach Kumpel. Das war ein richtig eingeschworener Haufen und es hat Spaß gemacht. Aber damals ist das für keinen zur Debatte gestanden. Jeder hat seinen Beruf gehabt.
Aber mal ganz ehrlich, Koch ist ja für diesen Lebensstil nicht der richtige Job.
Die Lehre, die habe ich dann auch kurz vor meiner Prüfung abgebrochen, weil ich noch jung war und wollte dann natürlich wieder mein Wochenende haben und Musik spielen, ist natürlich im Vorrang gewesen damals. Und dann habe ich die Lehre abgebrochen und bin auf ganz einen anderen Weg gegangen, bin in einen Steinbruch gefahren, da weil mein Vater gearbeitet hat und habe gefragt, ob der im Steinbruch einen Radladerfahrer braucht, der wo LKW belädt.
Und über die Connections vom Papa bist du dann in den Steinbruch reingekommen.
Genau, da bin ich damals drin gewesen und habe da fast 12 Jahre LKW geladen.
Aber ich kenne dich ja jetzt schon lange und ich habe dich als Koch kennengelernt.
Mir ist das eigentlich immer nur im Kopf gewesen mit der Kochlehre. Warum, dass ich den nicht fertig gemacht habe damals, und das war immer nur ein Bedürfnis für mich, den Beruf trotzdem fertig zu lernen. Dann habe ich mit 30 Jahren habe ich dann nochmal entschlossen, eine Kochlehre zu beginnen. Habe ich dann auch wieder in Beilngries ein super Hotel gefunden. Der war mir aufgenommen und hat gesagt, das machen wir, das zeigen wir durch.
Mit 30?
Mit 30 bin ich nochmal in die Schule gegangen und habe eine Kochlehre gemacht.
Wow.
Da bin ich in die 2. Klasse damals gleich gekommen. Ja, die Burschen, die waren 16 Jahre und ich bin mit 30 hinten gesessen. Eine Lehrerin war jünger wie ich.
Aber durchgezogen.
Ja, ja, also ich bin jetzt ein Metzger und ein Koch.
Und jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, du hast mit 1-0 abgeschlossen, oder?
Ja, ich bin damals habe einen Staatspreis gekriegt und also ich wollte das, Ich wollte mir das eigentlich selber nur mal beweisen, dass ich es kann.
Warst du zu dieser Zeit schon verheiratet mit 30 oder immer noch vogelfrei als Musikant unterwegs?
Da war ich schon mal geschieden. Ich bin mit 22 habe ich geheiratet und bin mit 25 geschieden worden damals.
Nein.
Ich habe ein Haus gebaut damals. Das steht bei mir daheim im Elternhaus, im Elterngrundstück drin. Durch finanzielle Übernahme und alles Mögliche haben wir natürlich das Haus, habe ich gesagt, ich konnte es nicht brauchen. Oder will es mir nicht leisten, so lange abzuzahlen alleine, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und dann haben wir uns entschlossen, das Haus zu verkaufen. Und ich war frei und meine ehemalige Frau ist wieder frei und alles gut.
3 Jahre verheiratet, das war dann die Zeit, wo du im Steinbruch gearbeitet hast.
Ja, da haben wir das Haus gebaut und dann hat man natürlich auch finanziell Belastungen. Und durch den Steinbruch habe ich viel arbeiten, lange Zeit arbeiten müssen am Tag. Aber wir haben eine Perspektive gehabt, sehr früh fertig werden mit dem Haus abzubezahlen.
Und dann wird die Ehe auseinandergegangen sein wahrscheinlich?
Ja, durchs Musikspielen, am Wochenende nicht zu Hause und unter der Woche proben und unter der Woche dann noch so lange im Steinbruch und ja und...
Und so weiter und so fort.
Genau.
Und dann warst du mit 30 Single in der Berufsschule und hattest ja Zeit zum Lernen.
Ja, genau. Es war aber auch gut, weil, wie soll ich jetzt das sagen, ich will den Beruf Koch nicht schlecht reden. Es ist für mich immer noch der schönste Beruf, was es überhaupt gibt, weil du mit so vielen Komponenten, mit so vielen Materialien, mit Leuten, du kommst mit so vielen Materien zusammen, das ist für mich immer noch einfach der perfekte Beruf. Wer keine Familie, wer keine Bindung, wer gar nichts hat, für den ist das optimal. Der kann einmal dahin, der kann dahin, der kann Wochenende arbeiten, der Tag, Nacht, Schicht, also egal was.
Du hast mit 30 das Musikspielen an den Nagel gehangen für die Leidenschaft zu kochen.
So kann man das sagen. Mit 30 habe ich dann aufgehört, weil am Wochenende habe ich arbeiten müssen in der Gastronomie. Dann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr machen. Mhm.
Aber dafür eine mit Auszeichnung abgeschlossene Berufsausbildung, vogelfrei, die Welt steht einen offen.
Ja, das war ein richtig geiles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sein.
Wohin ging's?
Ganz ehrlich, ich hab's nicht gewusst. Ich habe da so viele Prüfungen und Sachen gemacht und Kurse. Ich habe mich dann ein paar Sachen bei uns darum beworben. Bei den meisten, die haben dann eigentlich gesagt, das können wir nicht zahlen, was du uns da an Papiere herlegst.
Und dein Ausbildungsbetrieb hat dich nicht übernommen?
Doch, die wollten mich als Küchenchef damals haben. Das weiß ich bei Heinz. Sagt er, du brauchst dich gar nicht jetzt bewerben, du bleibst da als Küchenchef. Also Chef, ich möchte aber trotzdem fort. Ich möchte was sehen. Ich möchte jetzt einmal erfahren, was ich da überhaupt gelernt habe.
Das Sehen schwingt immer mit, gell?
Genau. Immer, 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 immer.
Wo ging es dann hin?
Da war Sommer, dann ruft mich einer an, sagt er, Sepp, möchtest du nicht auf den kommen, ins Geibumfest auf Straubing? Ja, so, das möchte ich mal anschauen. Dann bin ich ins Geibumfest gegangen, nach Straubing, und hab da im Geibumfest 11 Tage gearbeitet.
Als Koch?
Als Koch.
Der Händelbrader mit Auszeichnung schneidet die Händel auseinander und nimmt einen Fertigkartoffelsalat und haut ihn drauf.
So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach der Hälfte vom, den werde ich nie vergessen, also wenn ich das jetzt so komisch sage, da war einer vorne für mich war das alles Neuland. Ich bin vom Dorf gekommen, ich habe noch nie was gesehen, da rennen farbige Leute rum, da rennen wir umeinander, die waren nicht so, reden wir, mir hat das gefallen, ich wollte mit allen reden, ich wollte das alles sehen. Das war für mich ein ganz neues Gefühl. Und dann kommt der, der vorne annonciert hat, am Pass. Und dann kommt er nach den ersten 3 Tagen hat er mich gar nicht angeschaut. Da haben wir gedacht, was bist denn du für ein arroganter Kerl? Und nach der Hälfte vom Fest ist er gekommen und sagt er, was bist du für einer? Und ja, so, ich bin der Sepp. Wo kommst du denn her? Und ja, so, ich von Gundelshof. Bist du ein Koch? So, sonst war ich doch nicht da, du hast mich doch eingestellt. Ah ja, genau, das bist ja du. Was tust du nach der Geibumfest? So, jetzt weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich ins Ausland. Ich weiß nicht, was ich mache. Nein, du gehst nicht ins Ausland. Du kommst auf München zu mir. So, was soll ich denn da? Rufst beim Käfer an. Ich brauche dich bei uns im Pausdorf draus beim Käfer. Gehst mit raus in die Welt. Da habe ich gedacht, der spinnt doch ein wenig.
Wow.
Ich bin dann auch auf München gefahren. Weil ich habe das gewusst zum Käfer, wenn du willst, musst du zuerst Connections haben und Beziehungen, dass du überhaupt eine Bewerbung abgeben kannst. Und der ist da freiweg zu mir gekommen und hat gesagt, ich brauche keine Bewerbung abgeben, ich brauche mich bloß nächsten Montag, ich weiß den Datum nicht mehr, kommst du auf Pausdorf raus und kommst und fängst zum Abend an. Also ohne irgendwelche Papier zum Schreiben, einfach.
Wer war das dann? Auf jeden Fall nicht der Herr Käfer.
Nein, das war ein Küchendirektor, der ist aus Straubing.
Also das Händchen muss ja dann mit dem Fertigkartoffelsalat sehr, sehr gut gewesen sein, weil sonst hätte er dich nicht geholt.
Damals, wo ich da angefangen habe, das war Anfangszeiten in Straubing, in Geibumfest, da war die Küche noch nicht eben, da hat es noch Stufen gegeben drin. Und du musst dir vorstellen, auf die 11 Tage haben wir damals schon gebraucht, auf die 11 Tage 6 Tonnen Fleisch. Und das tragst du dann alles in diese rote Wannen, tragst du das einzeln vom Kühlhaus über die Treppen rauf, in den Ofen rein und so weiter.
Wow.
Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal drunten, jetzt ist mittlerweile alles gerade, jetzt ist es ein Fahrer drum und fährst du das mit Wägen rein, also ist körperlich ganz anders. Aber damals, das war richtig körperlich Arbeit und ich habe auch nicht mit Händel zum Braten angefangen, ich habe Spanferkel gemacht, Kalbsachsen, Schweinebraten, also...
Querbeet.
Die brutalen Sachen habe ich noch damals noch gemacht, ja.
Und dann bist du nach München gefahren.
Da bin ich auf München gefahren, da haben wir extra einen Bus gekauft, weil ich nicht gewusst habe, wo ich schlafen soll.
Ein Bus geschlafen? Am Parkplatz vor dem Käfer im
genau,
Bus?
Ja.
Nein.
Ja, klar.
Also keine Wohnung, der Sepp zieht es durch.
Die erste Woche bin ich da am Parkplatz gewesen, weil ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Und dann haben sie mich gefragt, wo ich schlafe. Ja, so im Auto. Dann haben sie mir eine Personalwohnung zukommen lassen. Da habe ich einen Obolus bezahlt, damit ich nicht jeden Tag von Gundelshofen auf Pasdorf zum Käfer fahren muss.
Na ja, gut, du kannst ja auch draußen vor der Haustür schlafen, im Bus.
Hätte ich auch machen können, aber es war ja trotzdem Winter damals. Und es war eine komische Situation, als ich war froh, damals, dass ich den Bus gehabt habe.
Aber kurz zur Info, wie schaut das aus? Der Käfer in Pasdorf, ist das eine Gaststätte, weil du gesagt hast, raus in die Welt?
Da draußen gibt es einen Feinkostladen. Da kannst du alles kaufen, von Wein über Käfertassen zu Porzellan, zu Nudeln, zu Delikatessen von Frankreich, von der ganzen Welt.
Ach, das ist der Käfer vom Oktoberfest?
Genau. Und, okay. Und dann hat er aber seine Produktionsstätte damals noch gehabt, hat er heute auch noch. Das musst du dir vorstellen, da haben 11 oder 12 so Küchenzeilen und jede Zeile, da war ein anderes Event war da eingeteilt. Eine Zeile, da waren 10 Köche dort, die haben hergekriegt, für nach Wien zu fahren. Die anderen waren 15 Köche, die haben ein paar Tage nach Portugal gefahren. Die anderen sind auf Dubai rübergeflogen. Überall auf der Welt war der.
Aber was ich nicht verstehe, in Dubai gibt es doch auch Köche, genauso wie in Portugal. Warum muss das alles in Pasdorf hergerichtet werden?
Du hast da drunten die Möglichkeiten damals noch nicht so gehabt. Die Küchen waren nicht so da. Das meiste ist hergerichtet worden, also grob hergerichtet. Natürlich gefinisht ist in dem Land oder in dem Event Kitchen dann gemacht worden. Aber die groben Sachen haben alle in Pasdorf damals hergerichtet worden.
Also das heißt, deine Tätigkeit sah so aus, du warst im Pasdorf, hast das Schwein zerlegt, den Haxen hergerichtet und dann in den Flieger rein nach Abu Dhabi, was weiß ich, und dann fertig gekocht.
Genau. Du hast deine Nudeln abgewogen, du hast deine Gemüse zusammengerichtet, du hast dein Equipment, Dekoration, alles Mögliche. Du hast ja eine Function gehabt, wo der Veranstalter hat ja das gebucht und dann hast du das Function gekriegt. Da ist dann drum gestanden von A bis Z, was du alles dabei haben musst, wenn du dann rüberkommst.
Welche Veranstalter? Wer bucht sowas?
Es geht von Formel 1 los, von den vereinzelten Rennstellen bis zum König von Bahrain, bis zum Scheich von Abu Dhabi, bis nach zur BMW, die wo in Portimao, in Portugal waren wir da, 6 Wochen Event-Teststrecke wurde das Portimao, da waren wir 6 Wochen am Stück.
Und wen hast du dann bekocht? Also zur damaligen Zeit die Michael Schumacher oder was?
Ja, da war ich da ein Jahr für einen Ferrari, für den Michael dabei. Also das heißt, nicht nur für Michael, sondern wir haben gekocht in der Boxenkasse und haben die Fahrer verpflegt und auch die Mechaniker. Und ein Jahr war ich dann dabei bei Vettel, beim Red Bull.
Hast du die dann auch alle kennengelernt oder warst du derjenige, der hinten in der Küche stand und den Haxen gewendet hat? Weil ich wäre ja da sofort zur Ausgabe hin. Da hätte ich mich schneller von der Küchenhilfe, vom Koch zur Küchenhilfe degradieren lassen. Bloß, dass ich vielleicht mal ein Foto mit denen aufschnapp.
Es war ja eine Auflage für uns. Wir haben dort zum Kochen, um wenn die Stars, die Promis, keine Ahnung, die, was du das nennen willst, kommen zu uns, dann können wir jederzeit das machen mit denen. Aber wir haben unsere Arbeit machen müssen. Und wenn es dann natürlich Gelegenheit gehabt hast, dann hast du natürlich schon Fotos zusammengebracht.
Wer war denn der Freundlichste?
Also die waren eigentlich alle zwei cool. Der Vettel war cool und der Schumacher. Die waren alle zwei sowas von nett, nicht hochnäsig oder irgendwas. Also ich habe das nie mitgekriegt, dass denen was nicht geschmeckt hat oder das gesagt hat, hey, oder so von oben herab. Das war immer super geil.
Hatten dann die Piloten was Besonderes zum Essen oder haben die, die den gleichen Haxen gegessen wie die Typen aus der Boxengasse?
Also da war immer Speiseplan da, die haben jeden Tag was anderes gekriegt. Es ist sehr auf die Ernährung geachtet worden, Kalorien, auf das Ganze drumherum, dass den Burschen gut geht, dass die keine schwere Last kommen, das leichtes Essen. Und die waren da echt empfänglich für das Ganze. Ich weiß, ich bin einmal dann später, habe ich nochmal operiert werden müssen, da war ich schon selbstständig. Da bin ich an die Augen operiert worden. Und dann zwei Tage nach der Operation, ich war daheim, das Auge war nur verbunden. Dann ruft der Käfer an und sagt, Sepp, du musst unbedingt auf Suzuka fliegen. Also ich bin jetzt den zweiten Tag von der Ding raus, vom Krankenhaus, ich kann nicht jetzt hier fliegen. Sagt er, doch, wir brauchen die in Suzuka, Formel 1, der will für dir das Zeug haben. Okay, habe ich gesagt, richtig schnell mit Zeug zusammen und dann fliegen wir halt. Und dann bin ich dann in der Nacht angekommen, kurz vor 12 Uhr war ich in Suzuka. Dann haben sie mir aufs Handy geschrieben, ich muss zu Sixt gehen, zum Autovermietung und so in die Rennstrecke kommen. Ja, dann bin ich da hin. Mittlerweile habe ich dann schon einigermaßen Englisch gekannt. Dann habe ich ein Auto gekriegt. Jetzt war in der Navi, wo er bloß eine Schriftzeichen von Japan drum. Dann habe ich ihm das gezeigt, wo ich hin will. Dann hat man das im Navi eingegeben. Jetzt sind aber im Navi wieder bloß die Dinger gekommen.
Oh, heilige.
Auf der anderen Seite ruft mich die von der Rennstrecke und sagt, Sepp, wo bist denn du so lange? Wir brauchen jetzt dann gleich. So, ich finde nicht hin. Bloß Lichter, Türme, Hochhäuser, Gehupe, Geschrei.
Ich wäre da verloren.
So, was mal machen? Sagt er, was siehst du denn für Gebäude? Dann hat sie mich mit den Gebäuden, mit den Lampen, hat mich da wieder hingelotzt, wo ich hin habe. Ein Zirkus. Dann haben wir einkaufen müssen in Japan. Das war das Schönste überhaupt. Vor einem Haxen, da hat es Entenzungen, da hat es alles gegeben, Frösche, also das war sowas für schön.
Aber konntest du damit diese Sachen verkochen? Also wenn man noch nie Frosch gegessen hat, wie will man dann Frosch kochen?
Durch das, dass ich ja schon länger Zeit beim Feinkostkäfer war und da lernst du da mit solchen Sachen umzugehen. Und die Küchendirektoren sehen dann trotzdem, wer kann mit solchen Sachen umgehen, wen können wir in andere Länder schicken oder wem können wir das anvertrauen, alleine irgendwo hinzufliegen, um solche Crews zu bekochen.
Und das warst dann praktisch du, der Mann für alle Fälle?
Da hat es mehrere gegeben, aber ich war halt da zum Beispiel gerade in Suzuka unten.
Weil wir gerade vom Essen sprechen. Was war das Aufwendigste und Schwerste, was du bis dato gekocht hast?
Meine schwierigste Situation war einmal, auf kürzeste Zeit einen Albino-Stör aufzutreiben.
Was ist das Besondere an einem Albino-Stör?
Ja, der Mann wollte unbedingt abends, oder es war für abends ein Dinner vorgesehen mit einem normalen Stör. Und abends zur Show wollte er dann einen Albino-Stör haben, einen weißen Stör. Und den kannst du nicht einfach so auf zwei Minuten hier zaubern.
Ja, geht ja nicht, den gibt es dann nicht. Der steht halt dann nicht auf der Speisekarte.
Ich habe dann durch das, dass ich ja ein paar Leute kenne, haben wir organisiert, dann mit ihm einen Helikopter aus Österreich kommen lassen haben. Und der ist dann kurz vor knapp ist er noch gekommen, der Fisch. Und der Gast war zufrieden und wir waren wieder die Besten. Und
dann kam die Rechnung und dann hat er wahrscheinlich einen Schreikrampf bekommen.
Das war einer, der, glaube ich, das nicht so interessiert, was das kostet. Das ist bei dem Prestige gewesen, dass der einen weißen auf kürzeste Zeit einen weißen Albino-Stör herbringt.
Geld regiert die Welt, gell?
In bestimmten Kreisen ja.
Was war das aufwendigste Gericht, wo du sagst, also jetzt hört's auf. Bei mir wäre ja beim Froschschenkel Schluss.
Also eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, damals die Haute Cuisine vom Bocuse. Das war eigentlich...
Wer ist Bocuse?
Das war überhaupt der Koch in Frankreich. Der hat die Haute Cuisine erfunden. Das feine Essen, das Feindining.
Ah, und den hast du kennengelernt?
Ja, das war früher eigentlich das, der Kochgott. Wenn man überhaupt einmal mit dem hat sprechen können oder mit dem Kontakt haben kann.
Wie hast du den kennengelernt?
In meiner Lehre. Mein Küchenchef, der war auch nicht schlecht. Und der hat so damals eine Haube erkocht. Und mit dem, der hat zu mir gesagt, Sepp, fahr mit, ich zeig dir was. Der hat meinen Dienstplan geschrieben. Er sagt, also, du bist in der Früh da und dann fahren wir fort. Ja, so, ich muss nachmittag arbeiten. Nein, sagt, du hast die nächsten zwei Tage frei. So, warum habe ich frei? Ja, wir fahren jetzt. Oh, alles klar. Dann haben wir da auf der Autobahn gefahren. Na, da war ich so, du war vorne mir überhaupt hin, ich muss wieder in die Arbeit. Nein, sagt er mir, Mensch, nach Frankreich rüber, auf Paris, zum Bocuse, dann holen wir unsere Haube und dann fahren wir wieder heim. Das war ein sehr geiles.
Verrückt. Kommen wir wieder zurück nach Suzuka. Was war das skurrilste Erlebnis aus dieser Zeit?
Das vergiss ich bis heute nicht. Da waren wir in Abu Dhabi auf der Rennstrecke und wir haben geschlafen in Dubai. Und dann bin ich in der Nacht, also wir haben da in der Früh um 4 Uhr sind wir weggefahren in Dubai. Dann haben wir 110 Kilometer fahren wollen nach Abu Dhabi, dass wir um 5 Uhr anfangen haben können. Und dann waren wir abends zu Hause und dann ruft mich in der Früh um 1 ruft mich die Veranstalterin an, ich muss unbedingt auf die Rennstrecke zurückfahren. So, ich muss erst um 4 Uhr dort sein. Dann sagt er, nein, du musst sofort kommen, weil der Mann hat Besuch und der wünscht dir jetzt geschälte, entkernte Weintrauben.
Nee.
Und dann bin ich in der Früh um 1 bin ich dann von Dubai nach Abu Dhabi mit dem Auto gefahren und habe den Leuten die Weintrauben entkernt und entschält oder enthaltet.
Nein.
Ja, das war so.
Ja gut, da schält ja Zahlschaft an, gell?
Ja, logisch.
Verrückte Zeit, verrückte Welt. Warum hast du diesen geilen Job, sorry für den Ausdruck, an den Nagel gehängt?
Ich war nie mehr daheim. Ich war schon ab und zu daheim. Aber meistens, wenn ich daheim war, war es so, schnell heimgekommen, geschaut, durch das, dass ich ja nach München, von München 120 Kilometer weg gewohnt habe, mein Elternhaus gehabt habe und meine Wohnung und alles, bin ich meistens schnell heim oder habe schon heimgerufen, richte es mir in den nächsten Koffer her mit Sachen drin, bin ich eigentlich meistens bloß heimgefahren, schnell duscht, Servus, alles Gericht, postmäßig und alles, was zum Erledigen war und dann mit dem nächsten Koffer gleich wieder in Flieger nehmen.
Was heißt zu Hause bei den Eltern, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eine Partnerin kennenlernt.
Ich war lange Zeit alleine.
Wie viele Jahre hast du den Job gemacht?
Ich war 12 Jahre selbstständig.
Also selbstständig und für einen Käfer gearbeitet?
Fast. 12 Jahre war ich selbstständig, davor war ich 8 Jahre nur für Käfer unterwegs.
Und in diesen 8 Jahren, da ist doch kein Platz für eine Beziehung, also für eine ernste Beziehung, liebe Herr Wagner.
Nein, du hast eigentlich keine Zeit für eine Beziehung. Du lernst ein Stück Leute kennen und bla bla bla. Aber eine feste Beziehung geht da nicht.
Wie viele Urlaubstage hat man da in so einem Job?
Wenn du selbstständig bist?
Null.
Selbst und ständig. Du hast eigentlich im Frühjahr schon geschaut, oder im Herbst hast du geschaut, weil im Frühjahr ist meistens die tote Zeit gewesen, dass du irgendwo ins Ausland gekommen bist, dass du den Januar, Februar überbrücken hast können, damit du trotzdem dein Geld verdient hast. Gut, wir haben im Sommer auch unser Geld verdient, logisch. Ich bin viel unterwegs gewesen, ich habe viel sehr viel gesehen. Zum Beispiel die erste Zeit, da haben wir oft bloß für 6 oder 7 Tage in Bahrain gewesen.
Beim Scheich oder bei wem?
Formula One zuerst und dann waren wir auch beim Bahrain ist ein Königreich, der hat einen König. Bei dem haben wir dann auch gekocht im Palast.
Aber den hast du nie gesehen, oder?
Doch, bei dem waren wir in der Küche drin. Da haben wirklich die.
Ja, aber der König geht ja nicht in die Küche.
Nein, aber wir haben das Essen raustragen müssen. Wir haben da wirklich selber bei dem dort das Essen gekocht und haben es denen serviert.
Wie ist das? Ist das so eine wirklich eine Persönlichkeit oder sagst du, naja, prinzipiell ein Mensch wie du und ich?
Nein, das ist schon Persönlichkeit. Also der lässt da keine Fehler zu. Das ist schon sehr respektvoll, das Ganze. Der weiß ganz genau, was er will.
Und wenn er es nicht kriegt, dann setzt das durch.
Dann fährst du wieder heim. Ehrlich, haben wir gehabt. Haben wir zum Beispiel, der hat einen Sohn gehabt damals und der wollte unbedingt Pfannkuchen haben. Da haben wir einen Pfannkuchen gemacht und der hat da, das war ein kleiner Kerl, der hat ihm 6 oder 7 so Pfannkuchen gemacht und der hat er halbiert und geviertelt und hat sie ihm aufs Teller rauf und so einen Kreis gemacht. Und dann wurde halt zwei so doppelte Teller voll gemacht. Und dann ist er gekommen, der König, und hat gesagt, wer das gemacht hat. Und dann hat der Kollege gesagt, er kann heimgehen. Weil bei denen drunten, da muss Teller voll sein. Also voll, nicht voll, übervoll. Ich habe dann nachgefragt, so, warum dass das so ist. Nein, weil wenn der Bruder mit so wenig Essen rauskommt, dann zeugt das nicht von Reichtum.
Boah, andere Welt.
So war das.
Würdest du sagen, dass das die interessanteste Begegnung in dieser Zeit war, oder sagst du, nee?
Harald, weißt du, was mir stinkt? Ich hätte da eigentlich mitschreiben müssen. Da gibt es jeden Tag eine andere, oft Katastrophe oder Highlight. Also irgendwas war jeden Tag.
Gab es schon mal was, wo du sagst, oh Gottes Willen, das war mir echt peinlich?
Ja, das war in Suzuka. Da bin ich da drin gewesen mit einem verbundenen Auge. Dann habe ich den Verband runtergemacht, weil da war es so warm drin damals, so dampfig. Dann habe ich den Verband runter, dann habe ich aber gemerkt, durch die Sonne, das Auge hat das Licht nicht verdrungen. Dann habe ich mir einen Pappadeckel auf dem Kopf, dass ich wenig Schatten kann. Und auf der anderen Seite von der Küche habe ich die Straße drüber gemacht. Da waren die ganzen Promis drin gesessen. Die haben Fingerfood gebraucht von mir. Und ich habe dann den Pappadeckel runter vom Kopf und bin über die Straße und durch das Licht. Ich habe da in einer Hand das Fingerfoodplatten gehabt und habe eigentlich gemeint, die Tür ist offen, das war eine Glastür, die war zu.
Oh.
Und dann bin ich da voll in die Tür reingerannt und das ganze Zeug ist mir da so. Weil da wollte ich eigentlich wieder heim.
Nach Hause ist das perfekte Stichwort. Warum hast du den Job aufgehört?
Ich war dann wieder in Deutschland ein paar Wochen oder ein paar Monate. In München nur stationiert. Da war ich öfters daheim, da habe ich eine Dame kennengelernt, die Mutter meines Sohnes. Und wie es dann zur Geburt gekommen ist, hat sie gesagt, sie möchte jetzt das nicht mehr, dass ich weiter fortfahre.
Na, ist ja verständlich, du bist ja nie zu Hause.
Ich wollte es dann auch wirklich nicht mehr, weil ich wusste, der Sohn ist daheim und der sieht mich ja überhaupt nicht. Und dann bin ich daheim geblieben. Und dann hat sie durch Zufall in unserer Gemeinde eine Kantine ergeben und dann habe ich die übernommen als Pächter.
Alles perfekt.
War perfekt, ja, doch. Bis das dann entschlossen haben, die Kantine umzubauen, zu renovieren und das Ganze anders zu strukturieren. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich andere Arbeit suchen. Und dann bin ich wieder in Steinbruch gegangen, wo ich ja Gott sei Dank damals gemacht habe. Und auch Gott sei Dank, dass ich hingegangen bin, weil es ist dann Corona gekommen und die Gastronomie ist damals sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.
Ich muss noch mal kurz zurückspringen. Du sprichst von der Mutter deines Sohnes. Ihr wart nicht verheiratet.
Nein, wir haben uns entschieden, nicht zu heiraten. Wir stehen ja für den Sohn jederzeit da, aber Heirat ist für uns nicht in Frage gekommen.
Lag es an dem, dass du mit jungen Jahren so schlechte Erfahrungen gemacht hast oder sagst, ja, hat sich einfach nicht richtig angefühlt?
Ich habe für mich entschieden, damals, weil ich geschieden worden bin, ich will nicht mehr heiraten.
Aber für einen Sohn immer da. Ihr seid mittlerweile auch getrennt.
Die Mutter meines Sohnes ist nicht mehr bei mir, schon lange nicht mehr. Aber ich habe regen Kontakt mit meinem Sohn. Der kommt unter der Woche zweimal zu mir. Also mittlerweile hat er einen Führerschein gemacht. Jetzt kommt er rauf, jetzt fahre ich mit dem Opa, wenn ich nicht da bin gerade und bin in der Arbeit. Ansonsten fahre ich mit ihm umeinander und er ist oft bei mir.
Und eine Liebe hast du ja auch dabei. Es ist lustig, es ist mein erster Gast, liebe Zuhörer, der seine Lebensgefährtin mitgebracht hat. Die sitzt gerade neben uns ganz selig, schaut zu und ja, staunt, so wie ich, was der Sepp alles zu mir erzählen hat. Es ist ja Wahnsinn, aber ganz ehrlich, warum wieder zurück in den Steinbruch, wenn das Kochen so viel Spaß macht?
Mittlerweile habe ich ein Alter, wo ich trotzdem einmal ab und zu frei möchte oder ja, andere Hobbys habe. Und wenn du das richtig machst mit der Gastronomie oder so, wie ich es gemacht habe, hast du für nichts mehr Zeit. Du bist an die Wochenende fort, du bist an die Brückentage fort, du bist abends weg. Du bist eigentlich immer weg, wenn die anderen feiern.
Und was machst du jetzt aktuell?
Ich bin immer nur im Steinbruch. Hilfe bei guten Bekannten immer nur in Hotels aus. Wenn die jemanden brauchen, dann springen wir ein.
Zurück zum Lader, in den Steinbruch und in die Gastronomie zu den guten Bekannten.
Egal, wenn du heute sagst, du möchtest da hin, dann brauche ich bloß Anrufen, dann fahre ich morgen in der Früh dahin. Ich habe die Kontakte heute noch da und lasse ich auch nicht, bestimmt nicht vergehen, weil die für mich wichtig sind, weil das mein Leben war. Aber ich habe jetzt trotzdem eine Lebensgefährtin und die, wo ich suche, das ist wichtiger als alles andere.
Wenn man so zurückdenkt, juckt es dann nicht ein bisschen in die Finger?
Es juckt immer, Harald. Jetzt, wenn ich bloß danach schaue, wenn ich das Wetter sehe, da draußen alles kalt und eigentlich hätte es jetzt mal anders, auf der anderen Seite halt 30, 35 Grad, jetzt nur um die Zeit, dann denkst du schon, Mensch. Aber es ist halt so und so ist es halt.
Wir zeichnen ja im Januar auf und eiskalt ist ja das perfekte Stichwort, denn du hast ein Hobby, ein richtiges Hobby. Ich sage jetzt sogar mal ein teures Hobby.
Was heißt teures? Kann man teuer machen, kann man billig machen. Ich habe, wie ich in Österreich gearbeitet habe, habe ich die Leidenschaft zum Krampus entdeckt.
Also für Käfer in Österreich gearbeitet.
Wenn wir für einen Käfer in Österreich unterwegs waren, und da waren wir öfters der Weihnachtszeit unterwegs, und da waren also Perchten- und Krampusläufe, und da habe ich mir für mich gedacht, das hat mich ja schon immer interessiert, weil das hat es ja bei uns auch schon gegeben, oder gibt es noch, und da habe ich gesagt, das, das packe ich jetzt an.
Und daraus sind die Altmühltaler Bergdeifen entstanden, deren Vorstand du bist.
Ja, mittlerweile sind wir ein eingetragener Verein, aber die Geschichte geht ja zurück bis 2014 oder was. Da habe ich das erste Mal mich entschieden, selber irgendwie ein bisschen so eine Maske aus Österreich mit heimzubringen und da umeinander laufen.
Also es ist ja eine wunderschöne Maske, liebe Zuhörer. Schaut mal irgendwie in Google rein unter Altmühltaler Bergdeifen und der Mann mit dem großen weißen Kostüm schaut aus ein bisschen wie der Yeti und eine Riesenmaske mit einer Krone auf. Das ist er, der Sepp. Ganz ehrlich, wie teuer ist so eine Maske?
Die Maske allein, die kostet, also unter 1000 Euro kriegst du es nicht. Ganz ehrlich, also der hat damals 1400 Euro gekostet.
Ich sehe das Hobby ja schon ein bisschen gruselig. Es geht doch darum, anderen Angst zu machen.
Nein, es geht nicht um anderen Angst zu machen. Es geht um einen alten Brauch oder Brauchtum, Tradition. In den Rauhnächten sind ja von früher die, wo die Alten erzählt haben, haben ja die Dämonen unterwegs in der zeitlosen Nächten, die 12 Nächte.
Und ein so ein Dämon ist der Wagner-Sepp.
Nein, wir sind ja die Guten. Wir vertreiben durch unser schreckliches Aussehen die Dämonen. Der Krampus vertreibt das Böse. In Amerika wird es anders gemacht. Da ist der Krampus der Böse. Aber bei uns ist der Krampus der, was Böse vertreibt.
Es wird ja auch kritisch in deiner Heimat gesehen. Viele sagen, das gehört nicht her. Was entgegnest du diesen Menschen?
Ich weiß, damals, wo ich angefangen habe mit den Masken, da bin ich beschimpft worden als Teufelsaustreiber oder als Satansbeschwörer. Oder dann habe ich ihnen nur zur Antwort gegeben, lest einmal zuerst irgendwelche Illustrierten oder Zeitschriften, dann könnt ihr nochmal solche Äußerungen machen, ansonsten gebe ich euch da keine Antwort drauf.
Aber konntest du das nachvollziehen, dass die so reagieren?
In gewisser Weise ja, aber wenn ich mit den alten Leuten rede oder geredet habe, die haben gewusst, es gibt einen Krampus oder, weil ich habe dann genug geheißen, der Knecht Ruprecht. Und das haben wir wieder da. Es ist immer die gleiche Person, bloß ein anderer Name.
Man sieht ja diese Gestalten, man sieht ja euch, ich sage jetzt bewusst euch, auf sämtlichen Weihnachtsmärkten und viele Eltern sagen, um Gottes Willen, die machen meinen Kindern ja Angst, was ja zweifelsohne stimmt, denn die Masken schauen ja wirklich gruselig aus. Was entgegnest du diesen Eltern?
Sie haben natürlich in gewisser Weise recht. Ganz klar, durch unser Erscheinen, meistens hast du dann nur Plateauschuhe und die Größe mit den Hörnern und finster ist und dann hast du eventuell noch ein Bengal oder Feuerglut dabei, dass die Kinder sowas Respekt und Angst einflößt, ist auch klar. Aber wir haben auf einem guten Weg, durch das, dass ich meine Leute Masken nicht, ich soll jetzt nicht vorschreiben, aber ich habe damals einen Stil mit zu uns heimgebracht, die werden nicht so blutig sein oder so furchterregend. Das ist jetzt blöd, das Wort. Furcht ist natürlich eh die Masken. Aber es gibt ja extreme Masken und ich habe immer gesagt, wir müssen ein wenig ruhiger oder vernünftige Masken haben, damit wir überhaupt das Gehör oder das Aufsehen von den Eltern und von den Kindern kriegen. Jetzt wenn da so Situationen haben mit Kindern, die werden zum Weinen anfangen oder so, nehmen wir sofort die Masken runter und erklären oder zeigen die Kinder, dass unter der Masken eigentlich ein ganz normaler Mensch ist.
Und das macht ihr sehr, 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 sehr schön. Ihr habt ja auch so Baby-Krampusse dabei, die gerade mal einen Meter hoch sind. Euer jüngstes Mitglied ist?
Jetzt der Ben, der war damals 5 Jahre. Gut, jetzt mittlerweile ist schon ein Mordslackel. Jetzt ist er schon 10 Jahre, aber jetzt haben wir wieder ein paar nachgekriegt, die war aber 6, glaube ich.
Also das sieht dann schon putzig aus, aber wenn man jetzt mal in der Vaterrolle spricht, ich meine, du hast ja selber einen Sohn, wie würdest du als Vater dein Kind auf diese Figuren vorbereiten?
Ich habe mir das schon oft gedacht, Harald, weil ich das machen darf. Ich darf auf jeden Fall mal mit dem Kind nicht gleich von Anfang an so einen Pärchenlauf als Zuschauer teilnehmen. Ich darf den über das Ganze hier mal in Ruhe mal erklären, dass es solche nicht gibt, die das Böse vertreiben, eventuell Bilder, Illustrierte. Es gibt da mittlerweile sehr viele Wege, dem das peu à peu zu erklären, zu zeigen. Natürlich, wenn ich dem nie was erzähle und nehme gleich mit an so einen Lauf mit, wo, keine Ahnung, ein paar hundert umeinander hupfen, dass der Kerl oder das Kind vielleicht einen Schaden hat, dann brauchen wir nicht reden.
Ich bin jetzt sehr kritisch. Wenn zu dir eine Mutter kommt, die sagt, mein Sohn macht es Angst. Lass es doch einfach sein.
Der Auftritt mit der Maske, mit den Läufern oder mit den Masken, das hat es schon immer gegeben. Und wer das nicht möchte, der braucht da auch nicht hingehen. Es ist ja keiner gezwungen, dass er hingeht.
man muss jetzt sagen, bei aller Kritik, und ich habe jetzt wirklich die Kehrseite eingenommen, Lob an dich und deine Gruppe, Sepp, ihr macht es wunderschön. Und ich weiß, dass ihr habt ja dieses Jahr den ersten Bayerngrieser Perchtenlauf organisiert. Es waren wie viele tausend Leute da?
Also eine sagen mit 10.000, manche sagen sogar, böse Zungen behaupten 12.000.
Also es war voll. Und ihr habt es wirklich phänomenal organisiert, mit einer Freude. Und ich fand es ja gemein. Ich muss es sagen, mich haben sie erschreckt. Und neben mir stand so ein kleines Kind, haben sie immer High Five abgeklatscht und toll. Das Kind hat gelacht und der Meier hat sich versteckt.
Ich muss jetzt einmal an der Stelle auch Dankeschön sagen an dich, Harald. Du warst unser Moderator an den Abend am Kirchplatz in Bayerngries. Du hast es mehr als mega gemacht. Für das, dass du nicht gewusst hast, was auf dich zukommt.
Überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Und ich sag's dir ganz ehrlich, solchen Brauchtum unterstütze ich gern. Es ist wirklich eine Schau. Und es ist ja dieses Jahr wieder.
Ja, wir sind schon dabei, den nächsten Rauhnachtslauf in Bayerngries zu planen. Wir wollen das diesmal mindestens so gut machen mit dir, wenn wir es letztes Jahr gemacht haben.
Also ich werde dabei sein. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist der 28.12. zwischen den Jahren, also perfekt für die Rauhnächte.
Einen besseren Termin gibt es eigentlich nicht.
Und es sind sehr viele Gruppen da, es aus Deutschland, Österreich, Tschechien sind die Gruppen angereist und es ist wirklich eine Reise wert. Und da hast du dir wirklich ja einen Pflocken gesetzt im Herzen deiner Heimat.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich könnte es alles nicht so machen, wenn ich nicht so eine Lebensgefährtin hätte wie die Elena, die wo mir eigentlich die ganze, nicht eigentlich, die wo mich immer unterstützt. Wenn es mir einmal nicht gut geht, dann hilft es mir auch.
Mei, das hast du jetzt schön gesagt. Er ist halt ein Charmeur, der Sepp. Für was bist du in deinem Leben dankbar?
Für meine Eltern, die wohnen gesund sind, dass ich einen gesunden, intelligenten Jungen habe und dass ich ein super nettes, gescheites Mädel an meiner Seite habe.
Was ist denn dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist, nicht aufgeben. Geht immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Wie auf der Rennstrecke.
Genau.
Eine Frage hätte ich noch. Ich meine, du kennst ja Gott und die Welt, aber wenn du die Möglichkeit hättest, mit drei Menschen Kaffee trinken zu gehen, welche drei Personen würdest du wählen?
Der erste ist sowieso einmal der Paul Bocuse, bei dem waren wir damals drin, haben die Haube geholt. Mit dem würde ich gerne mal nur mal einen Kaffee trinken, weil es einfach eine coole Motte war. Was mir da so gefallen hat, war, wir sind dann mit dem Paul Bocuse, das war ja damals der Herrgott in Frankreich, der hat uns gelernt, wenn man in die Küche geht, dann sagt man nicht Grüß Gott, man sagt als erstes geht zu den Spüler, egal welcher Hautfarbe, welcher Sprache, sagt, schön, dass ihr da seid.
Aber passt ja eigentlich gar nicht, weil der Ton in der Küche ist schon sehr rau.
Es hat sich alles geändert. Der Ton macht die Musik mittlerweile. Früher war das mehr herzeigen, wer Hierarchie ist. Aber mittlerweile kann man so nicht mehr arbeiten, wie früher gearbeitet worden ist.
Hat dadurch die Qualität auch Einbußen oder wird nur sogar noch besser gekocht, weil alle besser drauf sind?
Ich würde sogar sagen, dass das Team, die Leistung, die Qualität, das Aussehen sicher nicht darunter gelitten hat unter jemanden, der wo cholerisch umeinander schreit und die Leute beschimpft oder nicht weiß, wie er sie aufhören soll.
Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Warst du auch so ein Küchenchef oder warst du eher der Ruhigere?
Dass in Stresssituationen einmal ein böses Wort fällt oder ein hektisches Wort, das war normal oder ist normal. Aber beleidigen oder unter der Gürtellinie oder so, das gibt es bei mir nicht. Weil ich weiß, durch das, dass ich so viel mitgemacht habe oder gesehen habe und erlebt habe, je lauter das wärst, desto unruhiger, unsicherer, hektischer, unkonzentrierter sind Leute. Und wenn die Leute keinen Spaß mehr haben, dann ist er das im Endeffekt ist der Gast der, wo das im Endeffekt abbekommt am Teller.
Wer wäre deine Nummer zwei?
Also mit meiner Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich, wenn ich viel Zeit habe, liebend gerne mal wieder zum Kaffeetrinker gehen. Einfach einmal Dankeschön sagen, was gemacht hat für mich und was immer da war.
Es ist gut. Das kannst du sogar morgen gleich machen.
Das mache ich morgen.
Ja, sehr gut. Wer wäre die Nummer drei?
Und dann natürlich mit der Elena. Das ist meine Lebensgefährtin, für die ich zurzeit wieder nicht so viel Zeit habe. Durch das, dass wir schon wieder den nächsten Lauf organisieren und zurzeit ein wenig vernachlässigt, das Ganze ein wenig, weil man sehr leid tut.
Ja, das, die Entschuldigung, denke ich, ist angekommen. Sie schaut ein bisschen skeptisch, aber der Kaffee, den, liebe Elena, den bekommst du gleich. Ich hätte ja gedacht, weil mit denen kannst du ja immer einen Kaffee trinken gehen. Dass jetzt da der Michael Schumacher kommt nochmal auf einen Kaffee oder was weiß ich wer, aber ganz bescheiden, die Küche und die Familie.
So ist es gewesen und wer da immer sei.
Einen schöneren Schluss kann man sich nicht vorstellen. Lieber Sepp, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns heute ein bisschen zum Staunen gebracht hast. Es war mega interessant. Ich muss ja sagen, er ist innerhalb von 2 Stunden gekommen. Ich habe ihn vor 2 Stunden angerufen und schon ist er da. Spontan ist er, gell?
Ich bin immer spontan. Ja. Wenn es Spaß macht und mit netten und sympathischen Leuten benannt bin, bin ich sofort dabei.
Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr auch mal mit netten und sympathischen Menschen zusammen sein wollt, dann schaut doch vorbei am 22. oder den 23. November im Forsthof in Kastel. Unseren Podcast gibt es zum ersten Mal live und es wird nicht nur ein Podcast, nein, es wird eine richtige Live-Show. Multimedial mit dem Titel Rund um die Rauhnächte mit Sepp Probst und natürlich den Alpmühltaler Bergdeifen und somit ist der Sepp Wagner auch dabei. Sagen, Mythen und natürlich alte Bräuche rund um die Rauhnächte, damit man sich für die kalte Jahreszeit richtig gut eindecken kann. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann hört doch in die letzte Podcast-Folge rein oder sichert euch direkt Karten unter www.harrymeier.de. Es kommen natürlich auch sehr, 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 sehr viele ehemalige Gäste. Also es wird sozusagen ein richtiges Klassentreffen und ja, wir freuen uns alle, wenn ihr kommt. Und wenn nicht, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Und wenn ihr sagt, gefällt mir beides nicht, dann kommt am 28.12. zu den Alpmühltaler Bergdeifen nach Bayerngries zum Rauhnachtslauf. So, das war's jetzt, der große Werbeblock von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute. Nicht vergessen, Tickets unter www.harrymeier.de. Dort findet ihr auch alle Infos. Und ja, bis in 2 Wochen. Servus.
Für's euch, ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meier. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.